Das ist sozusagen der Bereich, wo wir unsere Zellen züchten.
Also da haben wir die Krebszellen, da haben wir die Immunzellen. Die werden hier getestet, es wird alles zusammengemixt, zusammengebaut und dann in dem Bereich ist die ganze Analyse dann davon. Also da schauen wir uns dann an, wie gut oder schlecht unsere Wirkstoffe funktionieren.
Krebs, der König aller Krankheiten. Wie es der Arzt und Schriftsteller Siddhartha Mukherjee in seinem gleichnamigen Buch formuliert hat. Werden wir ihn irgendwann besiegen? Werden neue Wirkstoffe passgenaue Therapien ermöglichen? In diesem kurzen Ausschnitt haben wir Klaus Wagenbauer gehört, Biophysiker, Mitglied im Jungen Kolleg der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und einer der drei Gründer der Firma Plectonic, die an einem neuen Krebsmedikament arbeitet. Doch Entwicklungen laufen weltweit. Es ist ein Wettkampf, eine Millionenbranche mit Hightech-Laboren. Und jeder will der Erste sein, der Krebs heilen kann. Gleichzeitig ist aber keine andere Krankheit so vielfältig, so schwer zu fassen und zu heilen wie Krebs. Denn, so ein Zitat aus Mukherjees Buch,
bösartiges Wachstum und gesundes Wachstum sind genetisch so eng verwandt, dass ihre Entflechtung eine der größten wissenschaftlichen Herausforderungen der Menschheit sein könnte. Krebs ist unserem Genom eingebaut. Die Gene, die den normalen Zellteilungsmechanismus außer Kontrolle geraten lassen, sind keine Fremdkörper in uns, sondern mutierte, verzerrte Versionen der Gene, die für lebenswichtige Zellfunktionen zuständig sind. Krebs ist ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Gesellschaft. In dem Maße, wie wir unser Leben als Spezies verlängern, setzen wir unausweichlich auch bösartiges Wachstum in Gang.
Das klingt, als sei Krebs fast unumgänglich in unseren modernen Gesellschaften, in denen wir immer älter werden. Aber so leicht gibt sich die Wissenschaft nicht geschlagen. Forscherinnen und Forscher, Medizinerinnen und Mediziner haben im Laufe der Geschichte alles daran gesetzt, Krebs zu verstehen, zu bekämpfen und irgendwann auch endgültig zu heilen. Wird es eines Tages gelingen? Wird künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielen? Worauf bauen die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse auf? Und wie nah ist die Forschung bereits an der Heilung von Krebs? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Laura Räuber. Ich mache in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Podcasts und gemeinsam mit meinem Kollegen Christopher Kast aus dem Forschungsreferat und verschiedenen Expertinnen und Experten will ich hier der Krankheit Krebs auf die Spur kommen. Bei den Recherchen wurde schnell klar, dass die Geschichte der Krebsforschung bis heute so umfassend ist, dass so vieles parallel überall auf der Welt entdeckt und erforscht wurde und wird, dass wir es hier nicht lückenlos wiedergeben können. Wir können aber einige Schlaglichter werfen, um zu verstehen, wie die Medizin zu den heute gängigen Krebstherapien gelangt ist und was sie in Zukunft noch erreichen kann. Das hier ist Krebs besiegen, Teil 1, Bilder und Zellen. Los geht's! Fast jeder kennt jemanden, der an Krebs erkrankt ist. Oder hat jemanden daran verloren? Ich auch. Deshalb wollte ich diesen Podcast machen und herausfinden, was heute in der Krebsmedizin möglich ist und was sie in Zukunft noch bieten kann. Und auch wenn wir hier über Medizin, über neueste Forschung sprechen, bleibt es immer ein emotionales Thema. Auch für die Medizinerinnen und Mediziner, Forscherinnen und Forscher, die hier zu Wort kommen. Das ist genau das, was sie alle antreibt.
Aus der persönlichen Perspektive betrachtet ist natürlich Krebs ein Schicksalsschlag, weil jeder kennt nahe Verwandte oder Bekannte, denen so eine Diagnose widerfahren ist. Klinisch betrachtet ist es mein Ziel, mein Wunsch, Verfahren oder Therapien zu entwickeln, die dem Krebs sozusagen den Kampf ansagen, ja? Also dass man dem Krebs auf Augenhöhe begegnet.
Also ich glaube, das ist ganz normal, dass wenn man bei den Patienten in der Klinik ist, dass man auch wirklich emotional bei ihnen ist.
Das Beste ist natürlich, wenn man Erfolge hat mit dem Patienten und wenn man schafft, Patienten, die sehr, sehr schwer krank in die Klinik kommen, zu heilen und ihnen eine gute Aussicht zu geben.
Also ich muss sagen, dass mich die Schicksale schon mitnehmen und auch immer noch bewegen. Und ich glaube auch, dass man sich da nie gänzlich davon befreien kann. Aber dass die einen eben umso mehr antreiben, da Spitzenmedizin zu leisten.
Das hier soll kein deprimierender Podcast werden. Er soll die Erfolgsgeschichte der Krebsmedizin schildern und auch Hoffnung machen. Ich bin selbst keine Medizinerin. Entsprechend komplex ist das auch alles für mich. Aber ich habe recherchiert, mit Menschen geredet, die sehr genau wissen, wie Krebs funktioniert und was man gegen ihn tun kann. Und ich habe mir unseren Forschungsreferenten Christopher dazugeholt, um es hier zu erklären. Christopher, wie häufig erkranken denn Menschen an Krebs?
Hallo auch von mir. Also jedes Jahr erkranken etwa 500.000 Menschen in Deutschland neu daran. Die häufigste Krebserkrankung bei Männern ist laut Bundesgesundheitsministerium Prostatakrebs, gefolgt von Lungen- und Darmkrebs. Bei Frauen ist es Brustkrebs, gefolgt vom Darm- und Lungenkrebs. Es gibt insgesamt rund 300 Krebsarten, darunter Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Hautkrebs, Hirntumore, Nierenkrebs oder Schilddrüsenkrebs. Und hier gibt es wieder Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens der Krankheit oder den Heilungschancen. Weil wir nicht alle Arten von Krebs besprechen können, konzentrieren wir uns in diesem Podcast bei den soliden Tumoren vor allem auf Brustkrebs, außerdem auf Blutkrebs, Leukämien als flüssigen Krebs.
Aber was genau ist dann Krebs? Und warum ist er so schwer zu besiegen?
Krebs ist sicher eine Gruppe von Krankheiten, die im Grunde immer noch unbesiegt sind.
Eine fehlgesteuerte Reaktion in der Zelle, die dazu führt, dass die einfach zu viel macht, also entartet und sich zu viel teilt und wuchert.
Ich bin immer wieder überrascht, wie die Krebserkrankungen dann doch Wege finden, auch an den ganz modernen Therapien vorbeizuwachsen.
Ein sehr schlauer Gegner, ja, der sich immer wieder auf die neuen Bedingungen einstellt und immer wieder Möglichkeiten findet.
Für mich nach wie vor eigentlich die herausforderndste Erkrankung oder eine der herausforderndsten Erkrankungen in der Medizin.
Und hier wird es eben schon komplex, weil Krebs eben nicht eine Krankheit ist, sondern viele.
Aber eins nach dem anderen. Gehen wir vielleicht erstmal ganz an den Anfang. Wie erfolgt in der Regel die Diagnose Krebs? Ist der Hausarzt, die Hausärztin die erste Anlaufstelle? Und wie läuft das ab?
Das ist in der Tat so, dass in der Regel die Überweisung vom Hausarzt erfolgt, wenn ein Verdacht auf eine Krebserkrankung besteht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Patienten sich direkt in den Kliniken über die Notaufnahmen vorstellen oder in den Ambulanzen der jeweiligen Uniklinika.
Bei mir war das ganz komisch, weil ich eigentlich eine Beule unter der Achsel hatte. Und ich dachte immer, das wäre ein Mückenstich, bloß der ging nicht weg, sondern wurde dann mit der Zeit größer und dann bin ich zum Hausarzt.
Das sagt Frau Steininger. Wir nennen sie so, um ihre Identität zu schützen. Wir kennen uns über eine gemeinsame Kollegin bzw. Freundin und sie war netterweise bereit, uns hier ein paar Einblicke in ihre persönliche Krebsgeschichte zu geben. Brustkrebs. Auch wenn der Haupttumor bei Frau Steininger unter der Achsel lag und in der Brust selbst noch 4 oder 5 kleinere Tumore.
Und der Herr, der eben zu hören war, ist Andreas Mackensen, Professor für Hämatologie und internistische Onkologie, Direktor der Medizinischen Klinik 5 des Uniklinikums Erlangen, stellvertretender Direktor des Comprehensive Cancer Center Erlangen, EMN, sowie Direktor des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung.
Wenn ein Verdacht auf eine Krebserkrankung besteht, muss ja zunächst mal eine entsprechende Diagnostik durchgeführt werden. Das sind in der Regel bildgebende Untersuchungen und dann braucht man in der Regel auch eine Gewebeprobe.
Der Hausarzt, der hat mich sofort zum Radiologen geschickt, was das sein könnte. Und dann ist der Weg losgegangen. Dann haben die mich dort im Mamazentrum Dritten Orden angemeldet und dann ging das innerhalb von 14 Tagen.
Durch die Biopsie, die Gewebeentnahme, wird untersucht, ob es sich um eine harmlose oder krankhafte Gewebeveränderung handelt.
Und dann haben die Biopsie gemacht, haben festgestellt, dass es bösartig ist und dann bin ich innerhalb von 14 Tagen operiert worden.
Der Dritte Orden ist ein Klinikum in München-Nymphenburg. Das Mama-Zentrum ist der Klinikbereich, der auf Erkrankungen der Brust spezialisiert ist. Aber natürlich steht die Diagnostik am Anfang jeglicher Krebserkrankung.
Wenn eine Raumforderung als Beispiel in der Lunge ist, muss man schauen, dass man eine solche Gewebeprobe aus diesem verdächtigen Herd entnimmt, um die Diagnose zu stellen. Wenn die Diagnose durch den Pathologen gestellt ist, dann wird natürlich der Patient erstmal über seine Diagnose informiert in einem ersten Aufklärungsgespräch und dann erfolgt nach weiteren Untersuchungen eine Vorstellung in einem sogenannten interdisziplinären Tumorboard. Das bedeutet, dass wir hier Kollegen und Kollegen von verschiedenen Disziplinen, die zusammenkommen und die Befunde des Patienten besprechen und dann eine Therapieempfehlung abgeben. Das sind in der Regel Chirurgen, internistische Onkologen, Strahlentherapeuten und viele mehr. Und dann wird der Patient über seine Therapieoption oder diese Therapieempfehlung informiert. Parallel dazu, und das ist sehr wichtig, kommen Personen hinzu, die die Patienten auch unterstützen, sogenannte supportive Unterstützung. Das sind entweder Psycho-Onkologinnen, Kollegen vom Sozialdienst. Wir haben auch sogenannte Lotsendienste, die den Patienten betreuen während seiner Therapie in der Uniklinik, um ihm auch einfach zu unterstützen und bei Fragen zur Seite zu stehen.
So in der Art läuft das eigentlich in jedem Krankenhaus ab. Das Bayerische Zentrum für Krebsforschung im Speziellen, dessen Direktor Herr Mackensen ist
ein Zusammenschluss von den 6 bayerischen Uniklinika
Würzburg, Erlangen, Regensburg, Augsburg sowie in München das Klinikum rechts der Isar, der TU München und das LMU-Klinikum,
die sich zusammengetan haben und an das Wissenschaftsministerium herangetreten sind, um die Versorgung von Krebspatientinnen und Patienten in Bayern zu verbessern und diesen Patientinnen und Patienten einen Zugang zu modernsten Therapien zu erlauben. Mit dem Ziel, dass wir gemeinsam klinische Studien machen, um den Patienten diese neuen Therapieoptionen anzubieten, aber eben auch wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Krebsforschung die Möglichkeit zu geben, möglichst schnell diese neuen Erkenntnisse in die Klinik zu bringen. Das ist halt ein wichtiger Schritt. Gerade von der Laborforschung in die Klinik braucht es viel Unterstützung und das ist einer der wichtigen Punkte. Aber auch eben den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu geben, dass sie wissen, an wen sie sich wenden können, wenn in der Familie eine solche Krebserkrankung auftritt.
Das Besondere am Bayerischen Zentrum für Krebsforschung ist, dass die beteiligten Kliniken nicht nur gemeinsam Studien durchführen und Therapiemöglichkeiten auf dem neuesten Stand der Forschung anbieten, sondern Patientinnen und Patienten in Bayern so je nach Wohnort eine Klinik ihrer Wahl aussuchen können.
Das ist ja eines unserer Ziele, dass wir den Patientinnen und Patienten auch eben die neuen Therapien anbieten können an jedem Standort. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass die Uniklinika zusammenarbeiten, die verschiedenen Uniklinika.
Und auch gerade die Situation der Betroffenen, die vielen offenen Fragen, die emotionale Überforderung wird hiermit berücksichtigt.
Weiterhin ist natürlich ganz wichtig auch die Information für die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, weil mit der Krebserkrankung in der Familie natürlich eine hohe Belastung da ist, noch viele Fragen. Und hier haben wir das Bayerische Zentrum für Krebsforschung, ein Bürgertelefon gegründet mit einer 0800-Nummer, wo die Patienten sich informieren können über bestimmte Therapien, über klinische Studien und sonstige Fragen beantwortet werden.
Die Nummer stellen wir in die Shownotes. Einige Ärztinnen und Ärzte aus den beteiligten Kliniken in Bayern kommen hier im Podcast vor. Geforscht wird zu Krebs aber natürlich deutschlandweit. An weiteren Kliniken oder Krebsforschungszentren, an außeruniversitären Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft oder Max-Planck-Gesellschaft und in verschiedenen Verbünden.
Man kommt also mit einer Krebsdiagnose meist über die Hausärztin oder den Hausarzt in eine Klinik, kann sich aber auch dort direkt melden. Im nächsten Schritt folgen bildgebende Untersuchungen, die den jeweiligen Krebs lokalisieren und das Ausmaß der Wucherung anzeigen sollen. Krebs lässt sich heute durch verschiedene bildgebende Verfahren sichtbar machen. Zum Beispiel Röntgen, etwa bei Untersuchungen der Brust eingesetzt. Selbst kleine Tumore, die noch gar nicht ertastbar sind, können so frühzeitig erkannt werden. Es gibt die Computertomographie, CT, bei der der Körper mittels Schichttechnik optisch in Querscheiben zerlegt wird. Die Endoskopie und Koloskopie, die beide mit Licht arbeiten. Die Magnetresonanztomographie, MRT, die nicht mit energiereichen Röntgenstrahlen, sondern einem starken Magnetfeld funktioniert. Oder auch Ultraschall, die Sonographie, bei der Ultraschallwellen über einen Schallkopf in den Körper gesendet werden, um nur einige zu nennen.
Bildgebende Verfahren sind auch ein wichtiger Bereich in der Nuklearmedizin. Die ist aus der Radiologie hervorgegangen und auch heute noch eng mit ihr verbunden, wenn es um die Diagnostik, also das Sichtbarmachen von Erkrankungen wie Krebs geht.
Die Diagnostik ist sehr eng mit der Radiologie verbunden, weil man heutzutage die Instrumente auch verbindet. Es gibt zum Beispiel ein PET-CT und ein SPECT-CT. Das heißt, man nutzt die hohe räumliche Auflösung der Computertomographie und verbindet es mit der hohen biologischen Spezifität eines Radiotracers, der mit dem SPECT oder mit dem PET erkannt wird. Das heißt, wir können ähnlich wie bei Google Map auf der einen Seite die Straßen darstellen, aber auch gleichzeitig den Verkehr messen auf diesen Straßen. Und besonders PET-CT ist heute ein sehr erfolgreiches Verfahren in der Onkologie, erfordert aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Radiologen und Nuklearmedizinern.
Das war Markus Schweiger, Präsident der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Nuklearmediziner.
Wir sitzen in seinem Büro in der Akademie in der Münchner Residenz an seinem massiven Holztisch. Die Fenster sind geöffnet und überblicken den Hofgarten. Markus Schweiger machte seine ersten Schritte als Arzt am Klinikum rechts der Isar der TU München, kehrte nach mehreren Stationen, vor allem in den USA, schließlich als Direktor der Nuklearmedizinischen Klinik dorthin zurück und arbeitete sich hoch bis zum ärztlichen Direktor des Gesamtklinikums, was er bis 2021 blieb. Seine Forschung war eigentlich seine ganze Karriere hindurch den bildgebenden Verfahren gewidmet, dem Blick in den Körper, um möglichst früh Krankheiten zu erkennen. Ein Verfahren, die Positronen-Emissionstomographie, PET, die durch eine schwach radioaktiv markierte Substanz Schnittbilder von Körpern erzeugt, wurde sogar maßgeblich durch ihn zu einem Standardverfahren in der Diagnostik.
Um Krankheiten sichtbar zu machen, werden Patientinnen und Patienten in der Nuklearmedizin schwach radioaktive Substanzen verabreicht. Das wird nicht nur in der Krebsdiagnostik genutzt, sondern beispielsweise auch bei Schilddrüsen- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Die Schilddrüse ist eine der wenigen Organe im Körper, die sehr stark Jod konzentrieren. Wenn man jetzt Jod radioaktiv markiert und dem Patienten injiziert, wird die Radioaktivität in der Schilddrüse konzentriert und man kann damit, wenn man von außen die Radioaktivität misst, sehr genau die Schilddrüse lokalisieren und auch die Größe und die Gewebezusammensetzung studieren.
Und was bedeutet das für die Krebsdiagnostik? Hier lassen sich heute Nuklearmedizin und Computertomographie verbinden.
Der Vorteil ist, dass wir mit diesem kombinierten Gerät sehr frühzeitig Veränderungen von Organen, zum Beispiel ein Tumorwachstum, feststellen können. Zum anderen können wir mit radioaktiv markierten Zuckermolekülen feststellen, wie stoffwechselaktiv ein Tumor ist. Und das heißt, mit anderen Worten, wie aggressiv ein Tumor wächst. Und das heißt, wir können hier sowohl anatomisch den Tumor definieren, aber auch auf der Ebene des Stoffwechsels über die Bösartigkeit des Tumors Aussagen machen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, nicht nur den Wachstum zu charakterisieren, sondern auch die biologische Aktivität von Tumorgewebe zu charakterisieren, was besonders wichtig ist, wenn wir therapeutisch eingreifen, weil wir damit verfolgen können, mit diesen Methoden, inwieweit der Tumor auf eine Therapie anspricht oder nicht. Und damit wird es möglich, die Therapie sehr zu individualisieren, und das ist sozusagen auch der Trend der modernen Medizin, dass man versucht, möglichst für jeden Patienten das bestmögliche Therapiekonzept zu entwickeln.
Neben diesen bildgebenden diagnostischen Verfahren gibt es noch die therapeutische Bestrahlung. Einmal von außen, das ist wieder die Radiologie.
Die klassische Bestrahlung, die Krebskrankheiten wie Brustkrebs und Prostatakrebs routinemäßig begleiten.
Und einmal von innen. Das ist die Nuklearmedizin.
Das heißt, man verabreicht dem Patienten ein Medikament, das radioaktiv markiert ist und dadurch das Medikament die Radioaktivität zu den Krebszellen bringt und dort dann sehr lokal durch die Strahlung des Krebsgewebe zerstört.
Angewendet wird diese Bestrahlung von innen, zum Beispiel bei Schilddrüsenkrebs oder auch Prostatakrebs. Eine Nuklearmedizinerin oder ein Mediziner hat sowohl eine Ausbildung in der Diagnostik als auch in der Therapie, auch wenn das zuletzt in den Kliniken getrennte Bereiche sind. Auf die Strahlentherapie kommen wir in der nächsten Folge noch einmal zurück.
Eine Krebsart, bei der die Früherkennung eine große Rolle spielt, in Form von sogenannten Mammographien, ist eben der Brustkrebs.
Die Mammographie ist die beste Art und der Goldstandard, wie wir sagen, zur Früherkennung, weil man eben in der Mammographie diese Kalkspritzer sieht, die oft auch nur eine Vorstufe von Brustkrebs sein können, wenn nämlich in den Milchgängen sich die Zellen verändern. Das heißt, mit der Mammographie kann man Brustkrebsfrüherkennung sehr gut machen und wir wissen ja auch, dass das Screening insgesamt auch mit einer reduzierten Sterblichkeit einhergeht.
Mammographien sind Röntgenuntersuchungen der Brust, die Knoten, Mikroverkalkungen, Verziehungen oder Gewebenarben, alles Anzeichen einer Brustkrebserkrankung, aber auch unterschiedliche gutartige Brusterkrankungen nachweisen können. Das war gerade Nadja Habeck, Gynäkologin, Professorin für konservative Onkologie an der LMU München sowie Leiterin des Brustzentrums und der Onkologischen Tagesklinik der Frauenklinik der Universität München. 2023 wurde sie gemeinsam mit Ulrike Nitz mit dem Deutschen Krebspreis ausgezeichnet. in der Kategorie Klinische Krebsforschung. Die Begründung der Jury: Ihre Forschung hat die Therapierealität für Frauen mit frühem Brustkrebs weltweit verändert. Ich habe Sie am Klinikum Großhadern der LMU München besucht. Es ist ein Fuchsbau. Lange Gänge mit Linoleumböden, geordnet nach Buchstabenwürfeln an der Decke. Würfel IK ist mein Ziel und ich gehe geradeaus und ums Eck, leite es mir ab. Hier bin ich bei EF, dann kommt dahinter sicher GH und dann IK. Und so erreiche ich schließlich mein Ziel.
Wir sind jetzt hier im Klinikum Großhadern im Bereich der Frauenklinik und hier ist auch unser Brustzentrum. Hier ist der Wartebereich und wir haben hier jeden Tag Sprechstunden, operative Sprechstunden, aber auch Therapieplanungsgespräche und Patienten kommen dann zu uns und nehmen hier Platz und wir schauen uns dann in der Regel die Befunde an und untersuchen die Brust und legen dann gemeinsam das Therapiekonzept fest. Die Patienten bringen dann alle erforderlichen Unterlagen schon vom Frauenarzt oder Hausarzt mit und dann ist die Diagnose ja gestellt und dann unterhalten wir uns über die Heilungschancen, über das, was wir machen müssen und wie die nächsten Schritte sind. Und in der Regel nehme ich auch unsere Breast Care Nurse mit dazu. Das ist eine speziell ausgebildete Pflegekraft, die mit Brustkrebspatienten sich beschäftigt und dann auch nochmal aus pflegerischer Sicht erklärt, wie wird das ablaufen, wenn Patienten hier bei uns stationär sind.
Hier am Klinikum zeigt sich auch direkt im Klinikalltag, was schon beim Bayerischen Zentrum für Krebsforschung anklang, wie die verschiedenen Bereiche ineinandergreifen, um Krebspatientinnen und Patienten eine optimale Versorgung zu ermöglichen.
Am LMU-Klinikum haben wir zwei Standorte, Innenstadt und Großhadern, und behandeln im Jahr um die 400 Ersterkrankungen und jede Menge auch metastasierte Erkrankungen, also Patientinnen, wo der Krebs leider wiedergekommen ist. Wir haben auch zwei Tageskliniken, wo wir die medikamentösen Therapien machen, und dort haben wir über 10.000 Patientenkontakte im Jahr, also ein relativ großes Brustzentrum, und wir bieten alles an. Ich glaube, das macht auch unser Universitätsklinikum so einen starken Partner für die Patienten, weil wir haben alles von der natürlich Operation, medikamentöse Therapie, Strahlentherapie, Pathologie, Radiologie, aber auch das, was für einzelne Altersgruppen vielleicht wichtig ist, für die jungen Frauen, die Kinderwunschberatung, ganz gezielt auf junge Brustkrebspatienten mit ihren Bedürfnissen und aber auch ihren medikamentösen Therapien zugeschnitten. Wir haben eine andere Seite des Spektrums, vielleicht auch eine Palliativstation. Aber wir haben eine sehr, sehr gute palliative Versorgung, was ja nicht nur Sterbebegleitung ist, sondern auch Nebenwirkungsmanagement umfasst, aber auch Patientinnen frühzeitig bei Beschwerden anbinden für spezielle Fragestellungen, sei es irgendwie Schmerztherapie oder bei Ergüssen, dass man hier entsprechend Linderung schafft und solche Dinge. Also wir bemühen uns halt, eine Rundumversorgung zu bieten, wo wir zu den Patienten kommen, nicht die Patienten zu uns kommen müssen und sich die einzelnen Ärzte suchen müssen.
Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen, aber auch gut behandelbar.
Man geht davon aus, in westlichen Industrieländern so jede achte Frau wird im Laufe ihres Lebens Brustkrebs entwickeln. In Deutschland sind das so Erkrankungszahlen von etwa 70.000 Neuerkrankungen im Jahr. Insgesamt ist das eine gut heilbare Krebserkrankung. Wir gehen davon aus, dass wir 70-80% der Patientinnen, die kommen, heilen können. Das heißt, dass sie ihre Erkrankung Langzeit überleben werden.
Und wie sieht es mit Brustkrebs bei Männern aus?
Auch Männer können Brustkrebs kriegen, das wissen die oft gar nicht, deswegen kommen sie oft spät, weil man da nicht dran denkt, dann auch nicht weiß, zu welchem Arzt man gehen muss. Und von unseren Patienten sind etwa 1% Männer und der Rest sind weibliche Brustkrebspatientinnen. Und wir wissen auch, dass in den Familien mit einer Genveränderung, also BRCA1, BRCA2, dass dort oft Männer auch Brustkrebs haben. Das heißt, das ist immer auch für uns so ein Signal, dass man da auch nach diesen Genen schauen muss, wenn wir einen Mann mit Brustkrebs behandeln.
Was bedeutet das genau, das mit der Genveränderung?
Also es gibt eine genetische Veranlagung für Brustkrebs, die kann an Frauen, aber eben auch an Männer vererbt werden.
Es gibt Familien, die sogenannten BRCA-Gene, BRCA1 und BRCA2, das sind Gene, die für die Brustkrebserkrankung prädisponieren. Das heißt, die betroffenen Familien, wo solche Genmutationen sind, haben ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs. Das sind aber nur wenige unserer Patientinnen. Das sind insgesamt 5-10% der Brustkrebspatienten, die wir behandeln. Das heißt, die meisten Patienten haben keine genetische Ursache oder zumindest keine, die wir heute schon kennen.
Das habe ich auch Frau Steininger gefragt, wie das bei ihrer Brustkrebsdiagnose war.
Also ich hatte schon den Verdacht, nachdem das dann in der Luft lag, weil meine Großmutter hatte Brustkrebs, meine Mutter hatte im gleichen Alter wie ich Brustkrebs und das war dann so ungefähr, jetzt hat es mich auch erwischt.
Und das heißt, Sie haben diese genetische Veranlagung?
Nee, die habe ich komischerweise nicht. Ich habe mich extra testen lassen, weil ich ja auch eine Tochter habe.
Aber woran liegt das dann?
Man geht davon aus, dass der westliche Lebensstil eine große Rolle spielt, mit Umwelt, mit Ernährung. Aber es gibt jetzt nicht den einen Faktor, der für Brustkrebs prädisponiert und den man abstellen könnte. Und dann hat man kein Risiko mehr, die Erkrankung zu bekommen.
Warum jemand Brustkrebs bekommt, ist wie bei den meisten Krebsarten nicht ganz klar. Es gibt laut der Deutschen Krebsgesellschaft aber verschiedene Faktoren, die das Risiko erhöhen. Darunter ein ungesunder Lebensstil, starkes Übergewicht, Bewegungsmangel, Diabetes Typ 2, das ist die erworbene Diabetes, ungesunde Ernährung, Alkoholkonsum, Rauchen, aber auch zum Beispiel eine Hormonersatztherapie während der Wechseljahre oder auch nur ein besonders dichtes Drüsengewebe in der Brust. Gerüchte, dass zu enge BHs, Schwangerschaftsabbrüche, Brustimplantate oder auch aluminiumhaltige Deos Brustkrebs auslösen könnten, lassen sich bei den Recherchen zu diesem Podcast nicht bestätigen.
Das heißt, wenn die eigene Mutter schon Brustkrebs hatte, kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man selbst genetisch vorbelastet ist. Das trifft nur zu, wenn die beschriebenen Genveränderungen vorliegen.
Für die Familien mit einer Genveränderung, da weiß man, wenn das Gen verändert ist und das Lebenszeitrisiko um die 60-70% ist, dann würde man vorbeugende chirurgische Maßnahmen empfehlen. Man kann das Brustdrüsengewebe entfernen, man kann die Eierstöcke entfernen.
Ein prominentes Beispiel ist die Schauspielerin Angelina Jolie. Sie hat sich aufgrund eines familiären Gendefekts vorsorglich die Brustdrüsen auf beiden Seiten entfernen lassen.
Aber das ist wirklich nur für die ganz spezielle Gruppe. Für alle anderen gilt, Früherkennung ist der beste Weg zur Heilung.
Die Früherkennung erfolgt nicht nur bezüglich Brustkrebs, sondern auch Gebärmutterhalskrebs. Zunächst einmal durch eine jährliche gynäkologische Untersuchung. Diese umfasst, das wissen die meisten Frauen aus Erfahrung, das Gespräch, die Anamnese, das Abtasten der Brust durch den Arzt oder die Ärztin, die Untersuchung der inneren Geschlechtsorgane sowie die Zytologie. Die Untersuchung eines Zellabstrichs vom Muttermund und Gebärmutterhals.
Ab dem 50. Lebensjahr kommen auch jährliche Mammografien hinzu.
Das geht ab dem 50. Lebensjahr jetzt bis zu 75, ist ja erweitert worden, über 70. Und wir sind auch dabei in Gesprächen, das nach unten auch zu erweitern, auf Frauen ab 45. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, dass man einfach die Brustgesundheit ernst nimmt und an dem Screening, was einem ja kostenfrei angeboten wird, auch teilnimmt.
Nadja Habeck werden wir noch öfter in diesem Podcast hören.
Nicht nur die Mammographie bei Brustkrebs, auch bei einem erhöhten Risiko für Lungenkrebs, etwa bei Rauchern, können bildgebende Verfahren eine Früherkennung ermöglichen, so Markus Schweiger.
Der Lungenkrebs ist sicher eine Erkrankung, die man heute gut behandeln kann, wenn man sie frühzeitig erkennt. Und darum wird auch zunehmend darauf geachtet, dieses Screening-Verfahren einzusetzen, besonders bei Patienten und Patientinnen mit hohem Risiko. Das heißt, der Raucher, der aufgrund zum Beispiel einer langjährigen Raucherhistorie natürlich zu Risikopatienten gehört. Und hier werden weltweit jetzt Screening-Verfahren entwickelt, mit bildgebend Verfahren, um frühzeitig diese Entstehung eines Lungenkrebs zu diagnostizieren. Und wenn dieser Krebs frühzeitig erkannt wird, sind die Heilungschancen groß, wenn man den Tumor chirurgisch entfernt. In dem Moment, wo dieser Tumor streut, wird der therapeutische Erfolg deutlich geringer. Das heißt, hier gilt es vorhaben, seine Vorbeugeuntersuchungen zu unterstützen.
Die moderne Krebsdiagnostik kann heute also schon sehr viel. Doch je nach Krebsart kann sie noch immer an ihre Grenzen kommen.
Sie wollen ja eigentlich die erste Tumorzelle erkennen und das ist einfach nicht möglich mit den zurzeit verfügbaren Geräten. Das heißt, wir arbeiten in einem Auflösungsbereich von wenigen Millimetern. Das heißt, das sind aber in der Realität dann schon Tausende von Tumorzellen, die einen kleinen Tumor darstellen. Und da sehe ich auch die weitere Entwicklung der Medizin, dass man immer sensiblere Verfahren entwickelt, um immer noch früher den Tumor zu erkennen und damit die richtige, auf des einzelnen Patienten optimierte Therapie durchzuführen.
Neben immer besseren Geräten könnte auch künstliche Intelligenz die Diagnostik in Zukunft noch weiter verbessern. Sie kann präziser als der Mensch Auffälligkeiten auf radiologischen Bildern erkennen und farblich hervorheben. Dadurch wird es auch möglich, die Strahlenbelastung bei der radiologischen Bildgebung zu verringern, da die für die KI auslesbare Bildqualität schon bei einer recht niedrigen Dosis erreicht wird. Das war ein Thema in unserer Zeitschrift Akademie aktuell zu KI in der Medizin. Ich verlinke den Artikel hier in den Shownotes. Das wird uns aber auch noch intensiv in diesem Podcast beschäftigen.
Bei der Krebsfrüherkennung könnten außerdem zukünftig neue Bluttests helfen. Sie sollen teils über 50 Krebsarten frühzeitig diagnostizieren und eben auch solche, die bislang schwer zu entdecken waren. Die Tests ermöglichen es, Tumor-DNA von gesunder DNA zu unterscheiden und ihren Ursprung im Körper zu lokalisieren. Andere Bluttests setzen auf bestimmte Zuckermoleküle, die, wie wir gehört haben, auch in der Nuklearmedizin eine Rolle spielen. Die Zuckermoleküle sitzen auf der Oberfläche von gesunden wie auch kranken Zellen und lassen sich in ihrer jeweils spezifischen Zusammensetzung im Blut messen. Bis derartige Bluttests wirklich im Klinikalltag genutzt werden können, werden aber noch Jahre vergehen.
Trotzdem, die Krebsmedizin entwickelt sich in schnellen Schritten weiter. Im dritten und vierten Teil dieses Podcasts werden wir noch genauer auf die Zukunft der Krebsmedizin eingehen, neue Verfahren der Immuntherapie oder eben den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
Um heute gegen Krebs vorzugehen, haben sich besonders drei Methoden bewährt, die auch in Kombination angewendet werden.
Einmal die Chirurgie, dass man den Krebs herausschneidet und möglichst darauf achtet, wenig Krebsgewebe beim Körper zu lassen. Die zweite ist die medikamentöse Therapie, dass man spezifische Medikamente einsetzt, die auch Krebszellen töten. Und der dritte Ansatz ist die Strahlentherapie.
Doch wie kann man da hin? Und wohin könnte die Krebsmedizin von hier aus weitergehen? Hierfür mussten die Medizinerinnen und Mediziner der Vergangenheit erst einmal begreifen, was Krebs überhaupt ist und wie er funktioniert.
Die meisten Quellen, die man zur Frühgeschichte der Menschheit und Krebs findet, sprechen davon, dass die Menschen früher schlicht nicht alt genug geworden seien, um an Krebs zu erkranken, oder dass die Mediziner der Vergangenheit keine Therapiemöglichkeiten gegen Krebs gekannt hätten und man ihm folglich machtlos ausgeliefert war. Wahrscheinlicher ist aber, dass es Krebs schon immer gegeben hat und dass die Medizin auch schon immer, mehr oder weniger erfolgreich, Methoden angewandt hat, um gegen ihn vorzugehen. Krebs als Bezeichnung für die Krankheit, von Karkinos, griechisch für Krebs, wird häufig dem Vater der Medizin, Hippokrates, im alten Griechenland zugerechnet. Der Name soll angeblich daher kommen, dass Tumore in der Brust so ähnlich wie Krebse mit ausgestreckten Beinen aussehen und wie der Krebspanzer auch härter als das umliegende Gewebe sein sollen. Das Wort Onkos, griechisch für Masse oder Schwellung, das namensgebend für die Onkologie ist, Krebsmedizin, soll im alten Rom auf Galen von Pergamon zurückgehen. In beiden Fällen dürfte es sich aber wohl schlicht um Legendenbildung handeln.
Krebsoperationen scheint es schon früh in der Medizingeschichte gegeben zu haben. Eine Studie in der Fachzeitschrift Frontiers in Medicine vom 29. Mai 2024 zum Beispiel zeigt die Möglichkeit von Krebsoperationen auf, die Tausende von Jahren zurückliegen könnten. Aufschluss darüber gaben zwei menschliche Schädel. Tagesschau.de berichtet:
Einer der Schädel aus der Duckworth-Sammlung der Cambridge-Universität in England stammt von einem Mann Anfang 30, der wohl von einer fortgeschrittenen Tumorerkrankung im Nasenrachenraum betroffen war. Der gut 4300 Jahre alte Schädel ist einer der bislang ältesten bekannten Krebsfälle. Am Gaumen hat der Knochen ein großes Loch. Dazu kommen rund 30 kleine Knochenschäden am Schädel, die wahrscheinlich durch den metastasierenden Krebs verursacht wurden.
Schnittspuren im Bereich der erkrankten Stelle des Schädels könnten durch ein scharfes Werkzeug wie ein Skalpell entstanden sein. Allerdings überlebte der Mann wohl nicht, schätzen Experten. Unklar bleibt, ob er bei der Operation starb oder es sich um eine Autopsie eines bereits Verstorbenen handelte, um Krebs besser zu verstehen.
Im Mittelalter wurde Krebs ganz sicher schon operiert. Bei Brustkrebs wurde etwa der Brustbereich aufgeschnitten und der Tumor entfernt. Die Blutstillung erfolgte durch die Verbrennung mit heißen Eisen, Cauterisation genannt. Das muss für die betroffenen Frauen unerträglich schmerzhaft gewesen sein, denn die Behandlung erfolgte ohne Betäubung.
Erst das 19. Jahrhundert brachte dann die Anästhesie, die erstmals zuverlässig schmerzlose Operationen ermöglichte, denen Patientinnen und Patienten nun nicht mehr bei vollem Bewusstsein beiwohnen mussten. Verwendet wurde hier meistens Äther. Außerdem brachte das 19. Jahrhundert die Antisepsis, die Wunddesinfektion, die Operationen ermöglichte, ohne Wundinfektionen zu riskieren. Auch das Mikroskop hatte entscheidenden Einfluss auf die Medizin. Das gab es zwar mindestens seit dem 17. Jahrhundert, doch im 19. Jahrhundert wurde die Auflösung noch einmal erheblich verbessert und lenkte den Blick erstmals auf Zellen.
Einer, der vor dem großen Rätsel Krebs stand, war der schottische Arzt John Bennett. 1845 war er mit dem Fall eines Mannes mit geschwollener Milz konfrontiert, der bald weitere Symptome, wie Fieber und Blutungen, sowie weitere Geschwülste am Körper entwickelte. Alle Heilungsversuche scheiterten, zuletzt verstarb der Mann.
Bei der Obduktion sah Bennett eine Unmenge an weißen Blutkörperchen. Die sind auch ein Hauptbestandteil von Eiter, daher die Farbe. Deshalb schloss Bennett auf eine Infektion. Allerdings konnte er keine Wunde finden, von der diese Infektion ausgegangen sein könnte. Es musste also eine Art spontane Vereiterung des Blutes an sich gewesen sein, ohne Außeneinwirkung.
Das sah unser Akademiemitglied Rudolf Virchow, Arzt und Pathologe, einige Monate später ganz anders, als er mit einem ähnlichen Fall konfrontiert war.
Eine 50-jährige Patientin in der Berliner Charité klagte über Müdigkeit, Nasenbluten, geschwollene Beine und Schmerzen im Bauchraum. Nach 4 Monaten verstarb die Frau. Bei der Obduktion der Patientin stellte Virchow eine stark vergrößerte Milz und Leber fest und registrierte, dass manche Blutgefäße wie mit Eiter gefüllt aussahen. Dieser Eindruck rührte von der starken Vermehrung weißer Blutzellen her.
Das sagt Caroline Kiska, Biochemikerin, Vorstandsmitglied des Rudolf-Virchow-Zentrums, Vizepräsidentin der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Mitglied der BADW. Virchow war überzeugt, Blut kann sich nicht einfach ohne Grund so verändern. Eine Erklärung für die Häufung weißer Blutkörperchen hatte aber auch er nicht. Er nannte die Krankheit entsprechend weißes Blut, weil es das war, was er unter dem Mikroskop sah. 1847 wandelte er den Namen um. Nach dem griechischen Wort Leukos für weiß wurde daraus die Leukämie.
Was wissen wir heute über Leukämie?
Leukämie oder akute Leukämien sind heutzutage sehr, sehr gut verstanden und aufgearbeitet. Das ist eine unkontrollierte Vermehrung von weißen Blutkörperchen, die aus dem Knochenmark ins Blut ausgeschwemmt werden. Und das sind sehr unreife Formen, also nicht ausdifferenzierte Zellen, die wirklich keine Funktion wahrnehmen können und die den Körper quasi so überschwemmen.
Das sagt Katharina Götze, stellvertretende Klinikdirektorin und leitende Oberärztin am Klinikum rechts der Isar der TU München. Sie ist Hämato-Onkologin. Dieses Wort setzt sich aus Hämatologie, also der Medizin rund um Erkrankungen des Blutes, und Onkologie, der Krebsmedizin, zusammen. Ihr Schwerpunkt sind myeloische Neoplasien. Der Begriff umfasst verschiedene Formen der Leukämie und auch deren Vorformen. Wenn die Krankheit also noch nicht ausgebrochen, aber bestimmte Veränderungen in den blutbildenden Stammzellen im Knochenmark bereits nachweisbar sind.
Es gibt nämlich nicht die Leukämie, weiß man heute, sondern vier verschiedene Hauptarten davon. Die akute myeloische Leukämie, AML, die akute lymphatische Leukämie, ALL, die chronisch-myeloische Leukämie, CML und die chronisch-lymphatische Leukämie, CLL. Dies ist eigentlich eine häufige Form von Lymphdrüsenkrebs und keine Stammzellerkrankung wie die anderen Leukämien. Und dann eben jeweils noch Vorformen davon.
Es ist also noch um einiges komplexer, als Virchow und seine Fachkollegen es sich damals ausmalen konnten.
Der Weg zu unserem heutigen Wissen um Leukämien war entsprechend weit. Für seine Zeit noch ungewöhnlich, folgte Virchow einem medizinischen Ansatz, bei dem nur zählte, was sich physikalisch, biologisch oder chemisch herleiten und im Versuch reproduzieren ließ.
In seinem Nachruf im Sitzungsbericht der BRDW von 1903 heißt es:
Die Medizin in Deutschland befand sich damals in einem traurigen Zustande. Eine auf Beobachtungen basierte fortschreitende Entwicklung gab es noch nicht, stattdessen die verschiedensten Meinungen und Schulen mit ihren teils naturphilosophischen Vorstellungen.
Der Pathologe Virchow war dagegen ein Naturwissenschaftler und
eine herausragende Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Als Arzt und Pathologe erlangte er Weltruhm. Virchow war Professor an der Universität Würzburg und später an der Berliner Charité. Daneben stand er als liberaler Politiker für freiheitliche Grundwerte und gesellschaftlichen Fortschritt auf dem Fundament naturwissenschaftlicher Aufklärung. Dazu gehörte auch sein Engagement für eine sozial orientierte Medizin und eine öffentliche Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsprävention.
So Caroline Kiska. Und Virchow war Sammler. In seiner Zeit an der Berliner Charité trug er über 23.000 Feucht- und Trockenpräparate zusammen. Kranke Herzen und Gehirne, Lungen und Nieren. Außerdem gibt es ein etwas gruseliges Bild, das ihn in seinem Arbeitszimmer umgeben von einer Sammlung an Skeletten und Schädeln zeigt. Ich verlinke es hier in den Shownotes. Die ließ er sich von allen Kontinenten der Erde mitbringen, um sie als Anthropologe, der er auch war, zu vermessen und zu katalogisieren. Aus heutiger Sicht sind solche Methoden der Rassekunde natürlich extrem fragwürdig. Als Pathologe leistete Virchow dennoch einen entscheidenden Beitrag zur Krebsmedizin.
Er ist der Begründer der Zellularpathologie. Bereits vor seinem Schaffen gab es Forschung zu Zellen als Grundbausteine aller lebenden Organismen. Virchow erweiterte diesen Ansatz und legte fest: Erstens, alle Menschen, Tiere, Pflanzen bestehen aus Zellen und zweitens, diese Zellen gehen durch Teilung aus anderen Zellen hervor.
Omnis cellula e cellula.
Und was bedeutete das für die Krebsmedizin?
Virchows Ansatz, Krankheitsursachen auf zellulärer Ebene zu suchen, war für die Entwicklung der heutigen Krebsmedizin sicherlich wegweisend. Denken wir nur an die modernen zellbasierten Ansätze in der Krebstherapie. Ohne Virchows Pionierleistung in der Mitte des 19. Jahrhunderts wäre dieser immense medizinische Fortschritt undenkbar.
Das Rudolf-Virchow-Zentrum ist heute
eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Würzburg. Wir arbeiten in der Tradition Rudolf Virchows an einem besseren Verständnis der Organisation und Funktion von Zellen, im gesunden wie im erkrankten Organismus. Hierbei sind zahlreiche Biomoleküle beteiligt, die man sich als fein regulierte molekulare Maschinen vorstellen kann und die in ihrem Zusammenspiel den Zellstoffwechsel ausmachen. Ein zentrales Werkzeug unserer Forschung sind moderne, mikroskopische und andere bildgebende Verfahren. Sie bilden ein weites Spektrum der Größenordnungen ab, von der atomaren Ebene im Subnanometerbereich bis hin zu mehreren Zentimetern bei Geweben und Organen. Unser langfristiges Ziel ist es, krankheitsrelevante Mechanismen auf molekularer und zellulärer Ebene zu entschlüsseln. Dieses Wissen wollen wir gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern für die Entwicklung neuer Therapien nutzen, von denen möglichst viele Menschen profitieren.
Und Caroline Kiska selbst?
Ich leite den Lehrstuhl für Strukturbiologie am Rudolf-Virchow-Zentrum der Universität Würzburg und gehöre dem Präsidium der Universität als Vizepräsidentin für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an. Meine Arbeitsgruppe untersucht mit strukturbiologischen, biochemischen und biophysikalischen Methoden, wie die Zelle Schäden in unserer DNA erkennt und repariert. Die Mechanismen der DNA-Reparatur sind ein ganz zentraler Prozess, denn wir wissen, dass 80-90% aller menschlichen Krebserkrankungen letztlich auf DNA-Schäden zurückzuführen sind. Daneben erforschen wir das zelluläre Ubiquitinsystem. Das Ubiquitinsystem ist ein zentrales Regulations- und Steuerungssystem und an zahlreichen Stoffwechselwegen beteiligt. Wir konzentrieren uns hierbei auf die Struktur und Funktion sogenannter Deubiquitinasen. Das Ziel unserer Forschung ist es, die molekularen Mechanismen der DNA-Reparatur und der Deubiquitinasen zu verstehen. Aus diesen Erkenntnissen wollen wir zielgerichtet Ansätze für die strukturbasierte Entwicklung neuer Wirkstoffe ableiten, um Krebs- und Infektionserkrankungen künftig effektiver und spezifischer zu bekämpfen.
Das heutige Wissen baut also auf dem auf, was Virchow im 19. Jahrhundert zu Zellen herausfand. Wachstum, so Virchow, kann nur durch Zunahme der Zellenanzahl oder aber Zunahme der Zellengröße erfolgen. Hyperplasie oder Hypertrophie. Und das gilt auch für Krankheiten wie Krebs. In seinem Nachruf bei der BRDW heißt es über seine Erkenntnisse:
Nicht nur die lebenden Wesen und die lebenden Zellen gehen aus schon vorhandenen Organisationen und Zellen hervor. Auch die pathologische Neubildung ist nur eine Umbildung der normalen lebenden Gebilde. Damit war die Schranke zwischen den normalen und krankhaften Vorgängen gefallen und die letzteren mit Sicherheit nur als durch abnorme Bedingungen modifizierte normale Vorgänge erkannt. Danach ist die Krankheit nicht ein fremdartiges, in den Organismus eingedrungenes Wesen oder ein selbstständiges Ding für sich mit ganz besonderen Eigenschaften, sondern nur die Äußerung des Lebens der normalen Zellen unter veränderten Bedingungen.
Es handelt sich bei Krebs also um ein abnormes Zellwachstum, wucherndes Gewebe, Tumore. Dieses Bilden von neuem Gewebe durch eine Fehlregulation im Zellwachstum wird in der Medizin entsprechend Neoplasie genannt. Und Tumore können nicht nur in Organe eindringen und normales Gewebe zerstören, sondern auch von einem Ort im Körper zum anderen wandern, als Ableger eines Tumors, Metastasen. Leukämie ist demnach nichts anderes als die bösartige Wucherung weißer Blutkörperchen. Aber warum entsteht diese Wucherung? Und was weiß man heute über die verschiedenen Arten von Leukämie?
Generell alle Blutzellen, weiße und rote Blutkörperchen, Blutplättchen, stammen von einer gemeinsamen Mutterzelle im Knochenmark ab, der blutbildenden Stammzelle.
Die blutbildenden Stammzellen sind unsere Zellen, die im Knochenmark sitzen und die für unser ganzes Leben dafür verantwortlich sind, dass ausreichend Blut gebildet wird, weil die meisten Blutzellen, die wir haben, nicht ewig leben. Und diese Stammzellen haben aber die besondere Eigenschaft, dass aus ihnen alle Blutreihen hervorgehen können, dass sie aber auch ewig leben und sich selbst erneuern können. Und das sind ganz besondere Zellen. Diese Funktion haben ja nicht viele Zellen im Körper.
Sagt die Leukämie-Expertin Katharina Götze. Stammzellen sind also so etwas wie kleine Fabriken, die unterschiedliche Arten von Blutzellen herstellen können.
Eigentlich teilt eine Stammzelle sich in zwei. Die eine Zelle ist eine exakte Kopie ihrer selbst und die zweite Zelle bildet in mehreren Schritten spezifische Blutzellen. Durch diese Kopie erneuert sich die Stammzelle und wird dadurch sozusagen unsterblich. Obwohl ständig neue Blutzellen gebildet werden, bleiben so auch immer annähernd gleich viele Stammzellen im Knochenmark erhalten, die sich wiederum jeweils in eine neue Stammzelle und eine Tochterzelle aufteilen, die wieder schrittweise Blutzellen bildet. Aber das mit der Fabrik ist natürlich besser vorstellbar.
Bei einer Leukämie beginnt die Fabrik nun fehlerhafte Produkte herzustellen. Die Produktion von immer neuen gesunden Blutzellen aus den Stammzellen wird dann gestört.
Wenn diese Stammzellen genetische Veränderungen erhalten über die Zeit, übers Alter, über bestimmte Umwelteinflüsse oder andere Dinge, dann können die quasi entarten. Und dann sind die plötzlich in der Lage, sich viel mehr zu teilen, als sie das sonst tun würden. Und sie produzieren dann viele von diesen unreifen, stammzellartigen Zellen, die wir Blasten nennen. Und diese Zellen haben keine normale Funktion, weil sie nicht mehr ausreifen, also weil sie nicht den normalen Differenzierungsweg gehen.
Und es gibt zwei verschiedene akute Leukämieerkrankungen, bei denen diese Produktion jeweils unterschiedlicher neuer Blutzellen gestört ist. Das sind die akute lymphatische Leukämie, ALL, und die akute myeloische Leukämie, AML, wobei man nicht zufällig die eine oder andere Art der Leukämie bekommt. Kinder erkranken eher an der akuten lymphatischen Leukämie. Erwachsene, vor allem höheren Alters, erkranken vorrangig an der akuten myeloischen Leukämie. Und weil das alles recht kompliziert ist, mit den verschiedenen Leukämiearten, habe ich es mir aufmalen lassen.
Wenn Sie sich das aufmalen, ist es so, hier sitzt die Stammzelle im Knochenmark und die reift in verschiedene Stufen aus.
Bei der gesunden Blutbildung produzieren Stammzellen in mehreren Zwischenschritten in einer Produktionslinie Blutzellen aus einer lymphatischen Vorläuferzelle und in einer anderen einer myeloischen Vorläuferzelle. Bei beiden kann es aber zu einer Störung kommen.
Und die Leukämie sitzt entweder hier oder hier. Mhm. Und deshalb sind das zwei komplett unterschiedliche Erkrankungen.
Sehen wir uns zuerst die akute lymphatische Leukämie an, ALL abgekürzt, an der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, Kinder erkranken.
Hier haben wir lymphatische Vorläuferzellen. Also die sind immer noch unreif, ja, aber die wissen schon, die werden irgendwann eine B- oder eine T-Zelle.
Die B-Zellen und T-Zellen sind im gesunden Körper Bestandteile der sogenannten Lymphozyten, die wiederum zu den Leukozyten, weißen Blutkörperchen, gehören. Die Lymphozyten können Fremdstoffe im Körper erkennen, zum Beispiel Bakterien oder Viren. Sie sind also Teil unseres Immunsystems.
Insbesondere T-Zellen werden deshalb auch im Zusammenhang mit Krebsimmuntherapien im dritten Teil dieses Podcasts noch eine Rolle spielen.
Bei der ALL sind aber bereits die Vorläuferzellen, aus denen mal B-Zellen oder T-Zellen werden sollen, bösartig entartet. Sie vermehren sich unkontrolliert, sammeln sich in Organen, besonders lymphatischen.
Das sind die Lymphknoten, Milz und das Knochenmark.
Sie verdrängen die gesunden Zellen und die normale Blutbildung ist damit gestört. Und warum das im Körper passiert, warum es zu dieser Genveränderung kommt, die die ALL bei Kindern und einigen Erwachsenen auslöst, das weiß man nicht. Bestimmte Chromosomenveränderungen oder ererbte oder erworbene Immundefekte könnten das Risiko erhöhen. Genauso wie radioaktive Strahlen, Röntgenstrahlen oder einige chemische Substanzen.
Und wenn das Blut nicht gesund ist, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. Zu den Symptomen der ALL zählen allgemeine Schwäche, Blutarmut, Blutgerinnungsstörungen, eine Immunschwäche und damit erhöhte Infektanfälligkeit oder neurologische Symptome. Es ist insgesamt eine eher seltene Krankheit, allerdings die häufigste Krebserkrankung im Kindesalter.
Und dann gibt es die akute myeloische Leukämie, AML, die eher Erwachsene ab 60 Jahren betrifft und mit der sich Katharina Götze vorrangig in ihrer Arbeit befasst.
Hier sind die myeloischen und die werden zu Erythrozyten oder zu Thrombozyten oder zu Granulozyten.
Erythrozyten, rote Blutkörperchen, die transportieren den Sauerstoff in den Blutgefäßen. Thrombozyten, Blutplättchen, die kleinsten Zellen des Blutes und an der Blutgerinnung beteiligt. Granulozyten sind bestimmte weiße Blutkörperchen und ebenfalls Teil des Immunsystems. Sie sind vor allem für die Abwehr von bakteriellen Infekten wichtig. Im Falle einer AML können diese Zellen aber nicht gesund ausreifen, da bereits ihre Vorläuferzellen defekt sind.
Und dadurch überschwemmen sie das Knochenmark und später auch das Blut. Und die gesunden, reiferen Zellen, die eigentlich eine Funktion hätten, so wie Erythrozyten, Thrombozyten und die Granulozyten, die fehlen dem Patienten dann.
Die Symptome der AML ähneln denen der ALL. Schwäche, Fieber, hohe Infektanfälligkeit, Gerinnungsstörungen, aber auch hier.
Insgesamt ist es eine seltene Erkrankung, also die Inzidenzen sind so 12 zu 100.000 Einwohner mit dem Erkrankungsgipfel, dem Altersgipfel inzwischen über 70 Jahre.
Und wo liegt der Unterschied zwischen den akuten und chronischen Formen der Leukämie?
Also was die ALL und die AML gemeinsam haben, ist, dass beide Leukämiearten eben akut auftreten.
Das ist eine Erkrankung, die sich schnell entwickelt, innerhalb weniger Wochen meistens. Und wo die Patienten schnell krank werden und sich schlecht fühlen. Und weil diese kranken Stammzellen sich so sehr vermehren, fehlen die reifen Blutzellen. Und wenn man keine Erythrozyten hat, dann ist man blutarm, dann hat man eine Anämie. Wenn man keine Blutplättchen hat, dann kann man bluten. Und wenn man keine Granulozyten hat, dann hat man keine Infektabwehr. Und die Zellen sind besonders wichtig für die bakteriellen Infekte. Das heißt, die Patienten kommen oft mit einem schweren Infekt in die Klinik zur Diagnose.
Die chronische lymphatische bzw. chronische myeloische Leukämie dagegen schreiten langsamer voran als die akuten Formen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Leukämiezellen hängt mit ihrem Reifezustand zusammen. Je früher im Reifungsprozess die Entartung stattgefunden hat, das heißt je unreifer die Zellen, desto schneller schreitet die Krankheit voran. Die chronisch-lymphatische Leukämie entwickelt sich auch ohne Behandlung sehr langsam. Sie betrifft nicht, wie die akute Form, hauptsächlich Kinder, sondern vor allem ältere Menschen. Behandelt wird erst, wenn Beschwerden auftreten.
Die chronisch-myeloische Leukämie dagegen wird in drei Schritten immer aggressiver, bis hin zur sogenannten Blastenkrise, bei der, wie bei der akuten Leukämie, massenhaft unreife, funktionsuntüchtige Zellen aus dem Knochenmark ausgeschwemmt werden. Eine Behandlung ist deshalb unumgänglich. Betroffen sind hier alle Altersgruppen, besonders aber Personen zwischen 55 und 65 Jahren. Bei Kindern ist auch diese Art der Leukämie sehr selten.
All das wusste Rudolf Virchow natürlich noch nicht, als er durchs Mikroskop blickte und weißes Blut sah. Unzählige Blasten. Seine 50-jährige Patientin litt vermutlich unter einer chronisch-myeloischen Leukämie, nimmt man heute an.
Nicht nur bezüglich des Wissens zu Leukämie, dank Virchow, sondern auch in der Bekämpfung von Brustkrebs machte die Medizin im 19. Jahrhundert große Fortschritte. Der US-amerikanische Chirurg William Halstead führte unter anderem die Verwendung von Gummihandschuhen bei Operationen ein oder erprobte im Selbstversuch Kokaininjektionen zur örtlichen Betäubung. Er machte sich 1891 aber ganz besonders mit der radikalen Mastektomie einen Namen. Mastektomie bezeichnet die Entfernung der Brustdrüsen, um gegen bösartige Tumore vorzugehen. Radikal war Halsteads Mastektomie, weil er bei Brustkrebspatientinnen die Brust samt Lymphknoten und sogar Teilen der umliegenden Muskeln entfernte. Diese Brachialmethode steigerte erstmals die 3-Jahres-Überlebensrate von 5% 1880 auf über 40 bis 1907. Allerdings waren die Frauen danach verstümmelt, konnten teils ihre Arme nicht mehr normal bewegen, da ja Muskeln entfernt oder Nerven beschädigt worden waren, hatten teils chronische Schmerzen und eigentlich immer Lymphödeme, das sind Schwellungen durch die Ansammlung von Lymphflüssigkeit.
Damit mussten sie einen sehr hohen Preis zahlen, um den Krebs loszuwerden. Ist das wirklich nötig? Wie laufen Mastektomien im Vergleich dazu heute ab? Das weiß Nadja Habeck vom LMU-Klinikum.
Also in Deutschland, wo Mammographie-Screening stattfindet, haben wir nur noch wenig Indikationen zur Mastektomie. Das heißt, dass man das ganze Brustdrüsengewebe entfernt. Das macht man in der Regel, wenn es große Tumoren sind. Aber auch bei einer Vorstufe, die in der ganzen Brust schon vorhanden ist, würde man über die Entfernung des Drüsengewebes nachdenken. Und dann natürlich als Sonderfall auch bei Ratsuchenden, bei denen eine Mutation in einem Brustkrebsgen BRCA1 oder 2 festgestellt wurde.
Das sind die seltenen familiären Genveränderungen, von denen wir schon gehört haben.
Auch da kann man vorbeugend dann, damit eben kein Brustkrebs auftritt, über die Mastektomie, Entfernung des Drüsengewebes nachdenken. Wir machen das heute sehr viel weniger radikal als früher und in der Regel auch bieten wir den Betroffenen einen gleichzeitigen Wiederaufbau mit Implantateinlage an, sodass von der Kosmetik und vom Körpergefühl man eben nach der Operation mit einer Brust wieder aufwacht. Und ich glaube, dass das für die Frauen dann sehr viel leichter auch ist, der Tatsache ins Auge zu sehen, eben, dass das Brustdrüsengewebe entfernt werden muss.
Wie war das bei Frau Steininger?
Es wurden ganz viele Lymphknoten rausgenommen. Es wurde ein Teil von der Brust weggenommen. Mir fehlt so Tischtennisball groß wie an der rechten Brust was. Es ist halt jetzt so ein Loch. Aber ich wollte das nie verändern lassen.
Wenn operiert werden muss, nimmt man heute eben so wenig wie möglich heraus. Routinemäßige radikale Mastektomien gibt es heute nicht mehr.
Was wir auch nicht machen, das gab es ja früher historisch gesehen, dass der Brustmuskel dann mit entfernt wird. Das ist heute nicht mehr Teil der Routineoperation, sondern nur in Einzelfällen, wo wirklich sehr viel Tumorlast dann auch da ist. Man hat gelernt, dass Brustkrebs eine Erkrankung des ganzen Körpers ist und dass die Radikalität der Therapie an Ort und Stelle an der Brust nicht mit einer Verbesserung der Heilungschancen einhergeht, sondern vielmehr die sehr clevere Kombination von Lokaltherapie mit medikamentöser Therapie.
Die Krebsmedizin ist heute also viel feiner, viel mehr auf die individuelle Situation der Patientin ausgerichtet.
Früher hat man gedacht, man muss so schnell wie möglich den Tumor entfernen, dann wird alles gut und das auch möglichst radikal. Das macht man heute nicht mehr. Wir entfernen auch vielleicht nur noch in etwa 50-60% wirklich als ersten Therapieschritt den Tumor, sondern heute ist es ganz, ganz wichtig, viel zu verstehen über die Tumorbiologie. Wenn also ein Knoten getastet wird, dann wird in der Regel das histologisch gesichert durch eine Biopsie. Das macht der Radiologe oder manchmal auch schon das Brustzentrum. Dann wird das Tumorgewebe unter Mikroskop untersucht und Pathologe sagt uns dann, ja, es ist Brustkrebs und ist er hormonempfindlich? Hat er diesen HER2-Wachstumsfaktor auf der Zelloberfläche und wie schnell wächst er denn? Das sind dann Östrogenrezeptor, Progesteronrezeptor, HER2-Rezeptor und das Ki67 als Zeichen eben für das Wachstum der Tumorzellen. Und mit diesen Informationen können wir dann im Brustzentrum einen Therapieplan machen.
Man sieht sich den Tumor heute also ganz genau an, denn er kann ganz unterschiedlich beschaffen sein. Noch sehr klein und lokal begrenzt oder schon in umliegendes Gewebe ausgebreitet. Die Brustkrebszellen können Hormonrezeptoren tragen oder auch nichts und so weiter. Für die Therapie von Brustkrebs stehen neben einer möglichen Operation entsprechend verschiedene Methoden wie die Strahlentherapie, Chemotherapie, die Antihormontherapie oder zielgerichtete Therapien, Targeted Therapies, auch in Kombination zur Verfügung. Darauf kommen wir in der nächsten Folge noch einmal genauer zu sprechen.
In Zukunft könnte es auch Impfungen gegen Brustkrebs geben. Daran wird intensiv geforscht.
Für Nadja Habeck ist das aber noch Zukunftsmusik.
Also die große Hoffnung ist ja immer, dass man impfen kann gegen Krebs. Und das geht natürlich bei einzelnen Krebsarten wie bei dem Gebärmutterhalskarzinom, was ja auch HPV-Virus assoziiert ist, sehr, sehr gut. Und da ist ja nachgewiesen, dass die Impfung gerade der Jugendlichen eben dieses Karzinom zurückdrängen kann. Bei Brustkrebs ist das nicht der Fall. Da haben wir keine Assoziation jetzt mit einer viralen Genese und Impfungen, die das Immunsystem sozusagen dazu ermöglichen, dann diese frühen Entwicklung von Tumorzellen abzutöten. Gibt es bei Brustkrebs noch nicht. Es wird dran geforscht. Es wird schon sehr lange dran geforscht. Ich bin so ein bisschen skeptisch, was das anbetrifft, aber ich lasse mich natürlich gern durch Studien, die dann auch wirklich beweisen, dass es funktioniert, eines Besseren belehren. Aber im Moment ist das noch nichts. Ich bin ja auch in Deutschland, aber auch international in Europa im Moment für die Leitlinien von Brustkrebs mit zuständig und wir schauen natürlich sehr gut, was gibt es an Studien und machen eine evidenzbasierte Medizin. Das heißt, wenn in großen Studien nachgewiesen wird, dass eine Therapie wirksam ist, dann wird es auch in die Leitlinien übernommen und das wird ja dann auch in der Regel von den Zulassungsbehörden zugelassen.
Krebsimpfungen, Krebsimmuntherapien, auch darauf kommen wir noch konkreter zu sprechen. Krebs sehen, so könnte man diese Folge hier zusammenfassen. Wir haben über Diagnostik gesprochen, vom ersten Blick auf Krebszellen durchs Mikroskop gehört, der Arbeit unseres Mitglieds Rudolf Virchow, die wegweisend für die heutige Behandlung von Leukämie war.
Aber wie kann man Krebs nicht nur sehen, sondern therapieren? Krebsoperationen, das haben wir gehört, gibt es etwa bei Mastektomien bei Brustkrebs. Doch die Strahlen und die Chemotherapie haben ihre ganz eigene Geschichte voller Zufallsentdeckungen und Experimente.
Angeblich war die Entdeckung ein Zufall. Offenbar wurden hier Strahlen freigesetzt, die man bisher noch nicht kannte.
In den letzten Jahren hat sich die Technologie der Strahlentherapie entscheidend verbessert.
Methotrexat war eines der ersten Antifolate. Die meisten Medikamente sind erst an den Kindern exploriert worden.
Die Medikamente haben sich verändert, auch über die letzten 10, 20 Jahre.
Mehr dazu in der nächsten Folge. Wir befassen uns außerdem mit der Antihormontherapie bei Brustkrebs und der Stammzellentransplantation bei Leukämien. Und dann geht es in diesem Podcast damit weiter, wie die Krebsmedizin sich in Zukunft verändert, welche Immuntherapien es gibt, welche neuen Medikamente in der Entwicklung sind und wie künstliche Intelligenz eine immer stärkere Rolle spielen wird. Vielen Dank an alle Mitwirkenden der heutigen Folge und bis zum nächsten Mal.